bei der Vergebung im ersten Schritt hingehört, dass ich dem anderen sage, ich identifiziere ihn nicht mit seiner Tat. Ich mache einen Unterschied zwischen der Tat und ihm selber. Und dass ich von dort her die Möglichkeit habe zu sagen, so wie du dich von deiner Tat distanzierst, mache ich es auch und muss mich dann nicht von dir distanzieren, sondern kann mich dann mit dir von deiner Tat distanzieren und kann deswegen für uns neue Zukunft zusagen. Und das ist offenbar das Äußerste, was Menschen können. Deswegen überhaupt auch ist Vergeben das Größte, was Freiheit geben kann und die absolute Gabe. Unter diesem Stichwort wird das ja auch in Frankreich diskutiert und erörtert. Jetzt hat Frau Gerl-Falkowitz hat jetzt zu ihrem 65. Geburtstag eine Festschrift bekommen, auch unter diesem Titel. Also dass es genau darum geht, um diese Philosophie der Gabe dabei, um diese Fragestellung, weil sie das in den letzten Jahren in Dresden mit ihrem Seminar wiederholt immer bearbeitet hat, diese Thematik. Zugleich wird die Grenze dabei deutlich. Denn was nämlich eigentlich der Bereuende will, das kann man wieder nochmal an Scheelers Schrift über die Reue ablesen. Der hat gesagt, in einem ersten Schritt sage ich in der Reue, was habe ich da getan? In einem tieferen Schritt sage ich, was bin ich für einer, der das tun konnte? Deswegen will ich eigentlich ein anderer Mensch werden. Und das drückt das Alte Testament wiederholt so aus, dass dort Gott selber, also im Mund der Propheten natürlich, und die Propheten verheißen das von ihm her, dass Gott sagt, ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Also, dass man ein neues Herz bekommt. Und mit Herz ist ja gemeint die Personenmitte. Damals hat nichts mit Emotionen zu tun und es ist zugleich auch das Wort für Gewissen im Hebräischen, weil die kein eigenes Wort dafür haben, das heißt Herz. Dort, also die Mitte des Menschen, das Bewusstsein seines Bewusstseins, um das so auszudrücken, das ist damit gemeint und das will man eigentlich neu haben. Deswegen spricht der Paulus von den Erlösten als der Kainektisis, das heißt eine neue Schöpfung. Und wenn das Wort Schöpfung an der Stelle. Und deswegen können Menschen eben eigentlich nicht vergeben. Und das ist ja auch das, was dann im Markus-Evangelium dargestellt wird, in diesem zweiten Kapitel, als Jesus dort in einem Haus lehrt. Und dann lassen ja da vier Männer einen anderen durchs Dach runter, der da heile Knochen will, gichtbrüchig heißt das beim Luther in seiner Übersetzung. Und Jesus sieht den Mann und sagt zu dem, seine Sünden sind dir vergeben. Der wird geguckt haben. Und natürlich sagen gleich die Leute, die was von der Theologie verstehen, die damit da sind, wie kann der das? Und Jesus weiß natürlich, dass die das sagen und dann spricht er auch mit ihnen, so geht es weiter beim Markus und sagt, was ist nun leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder nimm dein Bett und geh, aber damit ihr seht, dass ich das kann, sage ich auch noch gleich, nimm dein Bett und geh. Also dann kriegt er das zweite noch dazu geschenkt. Aber die Herausforderung bleibt bestehen. Tatsächlich im eigentlichen Sinn, Vergebung kann der Mensch gar nicht. Das ist eine göttliche Möglichkeit bei ihm. Im Staat macht das dann der Präsident oder der König. Aber dieses Gnadenrecht, aber es hat eben seine Grenzen, weil kein Mensch einen anderen Menschen so ein neues Herz geben kann. Das ist nur von Gott zu erbitten. Und deswegen behält unser Reden von Vergeben immer diese wesentliche Grenze, die nochmal mit bestehen bleibt. Dazu kommt dann nochmal ein Gedanke, der von den Rabbinen immer wieder angesprochen wird. Kann tatsächlich Gott denn vergeben, was man anderen Menschen getan hat? Und da gibt es eine starke Strömung, die sagen, Gott kann das nicht. Und wenn ich einem anderen Menschen nicht vergebe, dann kann ich zwar nicht in den Himmel kommen, weil ich lieblos und unversöhnlich bin, aber der auch nicht. Weil Gott da sich nicht drüber hinwegsetzen kann. Nicht? Das ist dann natürlich schon so eine Sache, wenn die drin steckt. Und es gibt Leute, die sagen, dass das eine der Gründe ist, warum Jesus gestorben ist, dass er damit die Vollmacht erworben hat, auch im Namen der Opfer zu vergeben, weil er selber als Verbrecher und so gestorben ist. Denn tatsächlich ist es ja nicht der Tod, der uns erlöst hat, sondern die Treue in seiner Liebe, die ihm auch vor dem Tod nicht resigniert hat. Wieso soll Schmerz und Tod erlösen, nicht? Sondern nur die Liebe und der Gehorsam tut es. Die gehorchende Liebe. Aber dass es diese Form annimmt, nicht bloß, damit sich bewirkt, dass die Liebe bis zum Äußersten geht, sondern auch nochmal mit diesem Gedanken, dass er damit sich auch das Recht erkauft hat, das selber zu tun. Dazu hat also hier der Pater Schönloch mal einen schönen Artikel geschrieben in der Innsbrucker Theologischen Zeitschrift vor ein paar Jahren, wo das nochmal sehr schön dargestellt hat. Dass das also ein Punkt ist, der da hineingehört in das christliche Denken. Also für uns bleibt es dabei, dem anderen Zukunft einzuräumen. Von Gott her kann mehr geschehen. Und wichtig wäre, glaube ich, auch noch zu sagen, dass das sowohl bei der Vergebung des Menschen wie von Gott her erstmal bedingungslos geschieht. Also man muss nicht erst reagieren auf den anderen hin, sondern das ist zunächst mal Gnade. Gnade heißt ja nicht Herablassung und Gnade heißt nicht für wenige, sondern Gnade heißt umsonst und freigebig, gratis, umsonst. Und erst wenn die Gnade nicht angenommen wird, dann wird sie zurückgedreht. Das haben Sie eben bei diesem berühmten Gleichnis, das Luther nennt das Gleichnis vom Schalksknecht, dieser hohe Beamte, der da Millionen schuldet und der König lässt es ihm nach und als er dann hört, dieser Beamte hat einen anderen wegen 80 Euro da in den Schuldturm geworfen, dann widerruft er alles. Und das haben Sie auch in den sogenannten Aussendungsregeln, wo da gesagt wird, wie sollen die das bei der Mission machen? Und da heißt, geht in Haus und wo er dort seid, da bleibt auch und sagt, und geht nicht von Haus zu Haus und esst das, was man euch vorsetzt und so. Und so sagt er auch, wenn ihr in ein Haus kommt, sagt Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, also das heißt auf Deutsch, wenn da ein friedlicher Mensch wohnt, nicht, dann wird dieser Friede dort bleiben, sonst kommt er zu euch zurück. Also es gibt immer erstmal ein bedingungsloses, ein unbedingtes, könnte man auch sagen, Angebot. Es kann aber nur unter bestimmten Bedingungen bei uns bleiben. Der erste Schritt, den tut immer er. Der Mensch ist tot und kann sich nicht selber zum Leben erwecken. Wenn er erwacht ist, muss er selber leben. Darf er, muss er, soll er selber leben und die Vollzüge setzen, die dann hingehören. Das würde noch mit hineingehören. Also das, meine ich, ist die einzige Methode, wie das geht. Und wirkliche Reue darf dann also auf keinen Fall heißen, der mir da verzeiht, soll mir noch dankbar sein, dass ich ihm hier die Gelegenheit gebe zu solcher Nächstenliebe. Und das steckt eben nochmal in vielen drin, so als Verständnis, dass die sagen, es sei also irgendwie mit der Sünde und der Ethik so wie beim Skispringen. Erst muss man runterfahren, damit man dann raufkommt, nicht? Ich meine, erstmal muss man so die Energie sammeln und sich ordentlich daneben benehmen, damit man dann also da gen Himmel startet, nicht? Und das ist natürlich nicht das richtige Bild dafür. Sondern man, das soll eben nie sein, die Negation. Sie soll nicht vorher sein und sie soll nicht währenddessen sein und sie wird in alle Ewigkeit, auch im Nachhinein soll sie niemals gewesen sein. Also Felix Culpa kann nur heißen, dass es mit aller Ausweglosigkeit und Schrecklichkeit doch ein Grund wirklich zum Glück und zur Dankbarkeit ist, dass Gott sogar diesen Widersinn nochmal verwandeln kann. Aber es muss jeder Hauch des Gedankens fehlen, den ich leider zu oft da mithöre. Erstmal muss man sich aber doch daneben benehmen, man kann doch nicht die ganze Zeit brav geblieben sein oder so ähnlich. Nicht? Wo dann natürlich der Gedanke hineingehört, dass das Bewahrtwerden genauso ein Geschenk und eine Gnade ist, wie das gerettet werden. Das war zum Beispiel die Erfahrung von der kleinen Therese, nicht? Oder so, dass so etwas dahin gehört. Und, aber weil wir eben alle schuldig sind, irgendwie geworden sind, können wir davon ausgehen, dass wir mit der Schuld nicht richtig umgehen, dass wir uns immer zu sehr entschuldigen.
Dann kann man nicht das Böse auch unter der Kategorie der Gefangenschaft sehen. Das heißt also, wenn ich böse werde oder mich in diese Gefangenschaft hineinbegebe, dann kann ich nicht mehr mich selber davon befreien, sondern ich bin unbedingt auf Gefangenschaft, ja, auf Befreiung angewiesen. Und wenn Sie Ihr Bild da eben nehmen, dass man erst richtig böse sein muss, um den Sprung ins Gute zu bekommen, ist das ja eine perverse Situation. Das wäre so, als wenn ein Gefangener sich umso mehr einmauert, um frei zu werden.
So ist es. Also das ist halt, das finde ich ein ganz schönes Bild, das gehört wirklich hin. Und deswegen spricht ja auch Paulus von der Sünde im Singular und von der Knechtschaft. Da wollte ich jetzt auch im nächsten Schritt, muss ich unbedingt davon reden. Weil das, ich hatte vorhin ja schon gesagt, die Leute denken oft, warum, wenn ich doch Nein sage, kann ich auch wieder Ja sagen? Eben nicht. Ich kann den Baum abhacken, aber ich kann ihn nicht wieder wachsen machen lassen. Der Baum ist dann sowieso hin, ich kann einen neuen pflanzen, aber den mache ich auch nicht wachsen, sondern den kann ich einpflanzen und kann ihm helfen beim Wachsen und kann verhindern, dass er irgendwelche Viecher daran rumknabbern, aber ich kann den unmöglich selber wachsen machen. Also wir sind stark im Negativen, aber daraus folgt überhaupt nicht, dass wir dann aus uns heraus da jetzt das umändern können. Man macht sich vielleicht selber krank, aber man kann sich mit allem gesund leben und die dann nicht wieder gesund machen. Das muss einem geschenkt werden. Und das schärfste Bild ist das, was eben Paulus verwendet und was Sie jetzt angesprochen haben. Ich komme tatsächlich in eine Unfreiheit hinein. Ganz mit Kant gesagt, muss man gar nicht bei der Bibel gucken, wenn Kant sagt, Freiheit, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Das heißt, ich bin nur frei, wo ich unter einem Sollen stehe und bin nur so lange frei, wie ich tue, was ich soll. Das haben wir, glaube ich, schon öfter durchgedacht miteinander. Deshalb, was immer ich sage oder was ich tue, ich brauche ja einen Grund für das, was ich tue. Also ich rede zum Beispiel jetzt und dann kann man mich fragen, warum sagst du, was du sagst? Erstmal, warum sagst du überhaupt was? Und zweitens, warum sagst du, was du sagst? Und dann nenne ich irgendwelche Gründe. Dann kann man sagen, warum sind diese Gründe für dich Gründe? Und dann nenne ich wieder Gründe. Kann man nochmal sagen, warum sind jetzt diese Gründe für dich Gründe? Irgendwann kommt man an den Punkt, behaupte ich, wo mir nur zwei Antworten übrig bleiben. Entweder ich sage das, weil ich glaube, ich soll es sagen und ich darf nicht schweigen oder ich darf es nicht anders sagen. Oder ich sage, ich sage so, weil ich nicht anders kann, so bin ich halt. Das ist das, was also dann Wolf Singer oder Gerd Roth sagen, wie das mit uns sei, dass wir keine Freiheit haben und deswegen kein Strafrecht hinpasst. Oder Salomon, Schmidt-Salomon, der immer sagt, ja, die Nazis konnten ja auch nichts dafür. Das war eben deren Virus, war eben der Antisemitismus und mein Virus ist eben der Humanismus und damit möchte ich gern die Leute anstecken. Ne? Aber überhaupt keine Sach- und Freiheitsfrage. Sonst läuft so. Also entweder einen Grund brauche ich immer, wenn ich handle, eine Ursache. Entweder handle ich, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen, oder ich handle, weil ich nicht anders kann. Und das heißt dann unfrei. Und das unterscheide ich ganz scharf, was wir in der Umgangssprache auch nicht machen. Nicht anders können heißt müssen, nicht anders dürfen heißt sollen. Nur wo ich soll, bin ich frei. Und wenn ich jetzt in der Situation des Sollens nicht tue, was ich soll, habe ich mich selber einer anderen Ursache ausgeliefert, einer Gier, einem Bedürfnis, einer Angst, wie auch immer. Das heißt, ich habe mich selbst unfrei gemacht. Und wie soll ich mich aus meiner Unfreiheit befreien? Sind wir genau mit dem Bild, wie soll ein Gefangener sich befreien? Deswegen gilt es da wirklich hinzuhören und nicht dem Teufel auf den Leim zu gehen. Der Teufel redet natürlich sowas daher. Berühmter Text, hat mir diese Tage noch wieder jemand zitiert, mit dem Mephistopheles, dass der dann sagt, ich bin der Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Als ob der Teufel überhaupt was Gutes schaffen könnte. Überhaupt nicht wahr. Der lügt, wie er immer lügt, wenn er den Mund aufmacht. Ne? Das ist nicht wahr. Sondern Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Aber wir brauchen nicht die krummen Linien dafür. Also das muss schon klar sein. Und deswegen kann man eben, das Böse ist nicht das Anlauf nehmen. So ganz wie eben, wenn ich das Gefängnis verstärke, komme ich da nicht besser raus. Also was soll's? Sondern ich werde immer unfreier. Es wird immer weniger und am Ende kann ich gar nicht mehr anders. Und dann bin ich auch dann nicht mehr verantwortlich, so wie am Ende einer Drogenkarriere. Ich kann gar nicht mehr anders, die Freiheit ist weg. Dafür haben dann die Ethiker den Ausdruck, dass man hier schuldig ist und verantwortlich ist in causa. Dass das also freiwillig geschieht, aber in der Wirkung. Das ist so ähnlich, wenn ich mich betrunken an ein Autosteuer setze und verursache dann einen Unfall. Der Unfall bin ich nicht mehr voll schuldig, weil ich gar nicht so voll klar bin mit meiner Vernunft und Freiheit. Aber da ich mich in die Situation gebracht habe, ist das ein Voluntarium in causa. Ein selbstgewolltes, ein freiwilliges, müssen wir Voluntarius, nicht der Volontär, der freiwillig machen will, Voluntarium in causa, sagen dann die Fachleute dafür. Das heißt, nicht direkt ist es mein Voluntarium, bin ich nicht mehr richtig frei, aber ich habe mich frei in diese Situation der Unfreiheit gebracht.
Wie hängt denn die Möglichkeit des Bösen, also die Alternativität mit Freiheit zusammen?
Eben, wieso überhaupt? Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Da wende ich mich immer gegen den Schelling mit seiner berühmten und ja auch beachtungsvollen Freiheitsschrift, der sagt, das Böse ist eine Freiheit zum Guten und zum Bösen. So, als sähe das so aus, als wäre das so wie Äpfel und Birnen oder Kaffee und Tee. Nicht? Und man kann da so wählen und das reicht dann bis in Gott hinein, dass in Gott auch, er nennt das seinen Existenzgrund, der in ihm drin sitzt, der eigentlich auch so für das Böse und das Selbstsüchtige will, aber Gott hält immer den Deckel drauf. Das kommt also bei ihm nie raus, wenn wir das nicht so schaffen. Aber so entwirft er das. Ich würde behaupten und sagen, nein, Freiheit habe ich, um das Gute zu tun. Da es aber Freiheit sein muss, weil Freiheit nicht aus dem Muss kommen kann, sondern ist ja Hingabe meiner selbst, es geht nur in der Freiheit, weil es Freiheit ist, habe ich auch die Möglichkeit, das zu lassen. Aber das ist keine gleichberechtigte Sache so, sondern das ist eine Verweigerung, meine Freiheit zu vollziehen. Eigentlich streiche ich mich damit durch. Also ich habe ungeschützt gesagt, wir haben die Freiheit, um zu lieben. Es ist nicht zu sagen, wir haben die Freiheit zum Lieben und zum Hassen. Natürlich können wir auch hassen. Oder gleichgültig sein, ist vielleicht noch besser, weil das eigentlich der richtige Gegensatz ist. Sondern unsere Freiheit wird eigentlich nur vollzogen in der Proexistenz. Wenn ich da bin für, wenn ich anerkenne und mich anerkennen lasse oder so, dafür habe ich die Freiheit. Aber die hat dann gewissermaßen als Möglichkeit hinterm Komma auch die Möglichkeit, sagen, ich kann es lassen. Aber das darf ich schon nicht so hinstellen. Dann kommt natürlich die Frage, ja, warum mache ich den Blödsinn überhaupt? Und darauf gibt es wiederum zwei Antworten. Die erste Antwort heißt, letztlich kann man es auch nicht erklären. Deswegen ist im dem Brief an die Thessalonicher die Rede vom Mysterium Iniquitatis. Man kann es nicht erklären, sagt die offizielle, also große philosophische Tradition, weil man nur verstehen kann, was gut und richtig ist.
Ja, und der Tonschläger hat ja das Glück, sich ja, auch irgendwo das Gericht,
so ist es.
Dass doch eine bestimmte Unwillkürlichkeit zum Tragen
ist. So ist es. Und das mindert genau, genau. Und das kann ich verstehen. Nicht? Also deswegen sage ich, was ich verstehen kann, wird entschuldigt. Und man kann bei, so wie wir sind so gemischt, kann man eigentlich bei jeder unserer Taten eine ganze Menge dran verstehen. Und deswegen auch entschuldigen. Das ist auch der letzte Grund, warum dann so gesagt wird, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Natürlich muss staatsgerichtet werden. Wo kommen wir sonst hin? Das ist der Schutz für die Opfer. Ne? Aber in einem letzten Sinn können wir den Leuten nicht ins Herz gucken. Im Kern bleibt es unverständlich, warum jemand sehenden Auges Nein sagt. Das ist der erste Teil der Antwort. Wenn es eine Antwort gäbe, wäre es schon verstehbar und wäre es entschuldbar. Der eigentliche Kern des Bösen ist so, deswegen liege ich mit der Tradition so im Streit, die von Aristoteles, von Plato an bis zu Pieper und zur Gegenwart sagt, das Böse wird getan, Subratione Boni, weil es mir als gut vorkommt oder so. Und dann frage ich zurück, warum kommt es mir als gut vor? Wenn ich mich dabei nur irre, ist es keine Schuld. Wenn ich es gewusst schuld bin, dass ich das mache, dass mir das gut vorkommt, hat sich die Frage nur verschoben. Wo kommt jetzt dieses meine falsche Einschätzung her? Und deswegen behaupte ich, ist diese klassische Antwort ungenügend. Die läuft auf eine Verharmlosung des Bösen heraus. Das ist also der erste Teil meiner Antwort. Man kann es nicht erklären, es ist widerwärtig und schrecklich. Ich habe meinen Studenten immer so gesagt, wir verstehen uns alle darauf, aber keiner versteht's. Also im eigentlichen Kern des Bösen. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, kann ich mich dem annähern, wie man überhaupt zu sowas kommt? Da kann man ja in sich reingucken und so. Und hinsichtlich jetzt dieser Weltgeschichte im Ganzen, also sagen wir der Genesis, meine ich so antworten zu sollen, dass es eben eine, man könnte ein bisschen pathetisch sagen, Tragik oder Dramatik Gottes ist, dass wenn er Geschöpfe schaffen will, die lieben sollen, muss er ihnen die Freiheit gewähren. Und zur Freiheit gehört ein Bewusstsein. Und zum Bewusstsein, wirkliches Selbstbewusstsein, gehört das Wissen um Unendlichkeit. Im Licht der Unendlichkeit aber kommt mir meine begrenzte Wirklichkeit vor wie so gut wie nichts. Das heißt, ich stehe vor der Formel, Gott hat mich zwar ins Sein gerufen, Und nehmen wir an, ich hätte auch begriffen, dass er das frei tut, aus reinem Wohlwollen, dass er das nicht tun muss, wie das über Hegel klingt, sondern in Freiheit geschieht. Dann kann ich auch die Definition von Liebe übernehmen von Hannah Arendt und kann sagen, lieben heißt sagen, volo ut sis. Also, wenn Gott will, dass ich bin, bin ich ein Kind der Liebe. Okay. So. Aber jetzt kann ich mir mal angucken, wie groß ist die Liebe? Und da heißt es, dass man die Liebe nach den Früchten beurteilt. Und wenn ich da mich Früchtchen angucke, sage ich, das war aber keine große Liebe. Warum bin ich nicht gescheiter? Warum bin ich nicht hübscher? Warum bin ich nicht reicher? Warum kann ich nicht das noch und jenes noch? Warum bin ich nicht netter? Sage ich immer, hätte auch meine Frau was davon. Also so auf allen Punkten könnte man da also viel noch dazu haben und kriegen. Und da doch Gott allmächtig ist, wäre es doch gar kein Problem, mir ein bisschen mehr zu geben. Dass dann sofort das Problem käme, wenn ich mehr gekriegt hätte, warum nicht noch mehr? Denn je länger die Insel, je größer die Insel, desto länger das Ufer zu dem, was nicht Insel ist. Nicht? Das ist mir ja schon bewusst. Und am Ende sind wir alle dem Fischersinn eine Fru und dann landet man wieder im Pisspot. Nicht? Also das ist dann die andere Geschichte. Nicht? Aber wenn man das jetzt erstmal weglässt, dann sage ich mir, also irgendwie geliebt bin ich ja schon, aber offenbar nicht toll. Und dann kriegt man Angst um seine Existenz und meint, man muss eigentlich selber sehen, wo man bleibt. Gott sorgt nicht genug für mich. Und das verbindet dann sich diese Situation der Angst mit einem Groll auf ihn. Und so erkläre ich mir, nochmal, ich habe damit nicht erklärt, dass man sich dafür entscheidet, statt umzukehren. Ich könnte ihr sagen, nein, da gibt er mir ein Paradies und dann noch das nette Evchen dazu und überhaupt und so. Und was mit dem Baum ist, fragen wir ihn mal. Und dann sagte er sowieso, das gibt's abends als Kompott und deswegen soll man da nicht vorher dran. Nicht? Also das muss man dann nochmal gucken. Aber im Hintergrund steckt das drin und ich gehöre damit zu der schmäleren christlichen Traditionslinie, die eher die Angst und die Sorge ansetzt als den Stolz. Ich glaube gar nicht, dass wir das Format haben. Also die normale Regel sagt ja, da will einer wie Gott sein, ich will nicht dienen und so. Das kann es schon geben, aber ich glaube nicht, dass das eigentlich für uns Menschen passt, vielleicht für die reinen Geister. Aber ich glaube, dass wir eher von dieser Situation der Angst bestimmt sind und dann von dem Groll über diese Situation, also vom Misstrauen. Das biblische Wort dafür heißt Oligopistia, wenig Glaube oder Kleinglaube. Wir müssen das heute übersetzen mit Misstrauen. Dass ich, weil wir auf die Gabe gucken, statt daran zu denken, dass die Gabe, die er mir gibt, niemals seine Liebe ersetzen kann. Denn er liebt mich natürlich wirklich unbedingt und unendlich. Aber er kann mir nicht die Unendlichkeit geben, denn Gott kann nicht nochmal Gott schaffen. Sondern was er schafft, hat immer Grenzen und ist begrenzt. Aber daraus zu folgern, dass seine Liebe begrenzt sein muss, weil das, was er gibt, begrenzt ist, das reicht ja als Problem bis in unsere Beziehungsgeschichten hinein. Dass man da auch denkt, wenn der andere mir da nicht alles gibt und sich völlig ausliefert, liebt er mich offenbar nicht. Dass also die Gabe immer, jetzt also theologisch gesagt, Sakrament der Zuwendung ist. Und dass ich also glauben muss, in der Begrenztheit, die ich kriege, kriege ich unendliche Liebe. Denn klar wollen wir Unendlichkeit, aber nicht unendliches Haben, das ist schon ein Missverständnis, sondern wir wollen unendlich bejaht sein. Und das wäre zu glauben und einzuüben. Das ist so, meine ich, hätte ich mich, also so weit bin ich gekommen mit der Annäherung an das Unerklärliche. Nochmal, es bleibt dabei, warum rette ich mich nicht aus dieser Versuchung ins Vertrauen? Gründe genug gäbe es dafür. Das ist genau das Unbegreifliche, sonst wäre es nicht Freiheit. Aber annähern kann ich mich bis dorthin und sowas nennt man dann Versuchung. Was heißt Versuchung? Versuchung heißt, jemanden in eine Situation bringen, in der sich die Verfehlung nahelegt. Und da geht der Streit drum, wer das darf, schon im Neuen Testament los. Denn zwei Evangelien schreiben das Vaterunser rein und da steht drin, führe uns nicht in Versuchung. Und dann legt der Judasbrief ist, glaube ich, nicht, der legt dann los und sagt, Gott versucht niemand. Ne? Jakobus, nicht Judas, Jakobusbrief, ne? Jakobusbrief. Und da haben Sie schon die Spannung dort, die bis heute weitergeht. Und wenn Sie das aber ganz wörtlich nehmen und sagen, versuchen, übrigens steht im Hebräischen auch bei der Abraham-Geschichte dasselbe Wort wie also auch beim Vaterunser, weil die Einheitsübersetzung sagt einfach, er stellt auf die Probe oder so und wird so verharmlos. Nicht? Nein, man sollte schon den Mut haben und den Schneider das so zu schreiben, wie es steht, und den Leuten zu erklären. Nicht? Da steht Versuchte. Er versuchte ihn. Das heißt, jemand wird in eine Lage gebracht, wo sich die Verfehlung und die Schuld nahelegt. Wo es sich Gründe dafür zeigen. Versuchung heißt nicht einfach Entscheidungssituation. Da stehe ich einfach so da, entweder oder. Nein, Versuchung heißt, es legt sich nahe. Und da verstehe ich gut, dass viele Leute sagen, wie der Jakobusbrief, sowas tut doch nur der Teufel oder Bösewichte. Sage ich, nein, das kann jemand auch tun, um einen Menschen über sich hinauszubringen, und er nimmt dann dieses sich nahelegen des Bösen in Kauf. Also bei der Abrahamsgeschichte ist das so, dass er sich vor Gott eben da so bewegt, ne? Und dann schmeißt Gott diesen Stein dazwischen mit seiner Forderung, und jetzt geht es nur entweder so weiter oder so weiter. Und das nennt Paulus Hoffnung wieder Hoffnung. Zu einer Hoffnung wieder Hoffnung kommt man nicht bei gesundem Isaak. Und bei normalen Hochzeiten. Das ist kein Grund. Da kommt man nur bis zur Hoffnung, aber nicht zur Hoffnung wieder Hoffnung. Mit der Gefahr, dass der Mensch hier sagt, nee, eben reicht's mir. Das nicht mehr. Deswegen, das legt sich nahe, dazu sagen, nein. Und ich behaupte ja immer, dass das spätestens uns alle im Tod erreicht. Wenn wir nicht mehr leben dürfen, und wo wir aber glauben sollen, dürfen, müssen, wie man was mal aufzählt, dass Gott der Gott des Lebens ist, der uns seine Fülle geben will. Das können wir auch dann spätestens nur noch in Hoffnung, wieder Hoffnung. Halten wir dann die normalen Hoffnungen. Es gibt ja französische Autoren, die machen dann einen Unterschied zwischen Espoir und Espérance. Im Tod der Espoir, also der kleinen Hoffnungen, dem Leben, mit dem man aufbaut, kann sich dann die große Espérance durchsetzen, in der ich in Hoffnung, wieder Hoffnung, an ein Leben glaube, das hier nicht mehr zu haben ist. Natürlich können die anderen sagen, das bildest du dir ein, das ist wishful thinking, das träumst du. Aber das ist es, und in jeder dieser Situationen liegt es sich nahe, eigentlich zu resignieren, zu verzweifeln, dann ist große April. Versprechen, Versprechen, Versprechen und nichts mehr mit Versprechen. Nicht? Und das, was da für den Tod gilt, gilt eben auch für solche Geschichten. Und so, meine ich, wäre das eine Situation, in der tatsächlich das Geistgeschöpf, ob nun also Engel oder Mensch, in diese Situation kommt, dass es diese Unendlichkeit sieht und dann in der Gefahr ist zu glauben, ich krieg nichts oder zu wenig und muss selber sehen, wo ich bleibe. Also dieser Gedanke des Misstrauens. Und das verknüpft sich dann für mich auch mit diesen Gedanken der Nacktheit und all den Geschichten. Es ist ja nicht so, wie man da lesen kann, dass Adam und Eva sich nicht schämten, weil die Kleinkinder waren oder Tiere, sondern weil die Scham nicht verletzt war, die lebten in der Liebe. Und wenn die Liebe verletzt wird, weil da jemand grapscht, statt zu warten, bis er es kriegt, dann muss man sich anziehen, weil der eine Angst haben muss, vergewaltigt zu werden, und der andere Angst zu vergewaltigen. Und dann ist das Vertrauen zerstört, das dort besteht.
Wenn ich jemanden in Versuchung führe, was die Verfehlung und die Schuld nahelegt, habe ich dann auch Schuld, wenn der andere sich so verhält, wie ich es ihm nahegelegt habe, denn er hat ja entschieden, es dann
so ist es,
oder nicht. Ja. Wo ist dann die Schuld? Bei mir doch in der Weise, dass ich die Versuchung angeboten habe und beim anderen, dass er die Versuchung angenommen hat.
Also der Verführte ist selbstverständlich mitschuldig, um das gleich zu beantworten, denn wenn er nicht schuldig ist, habe ich ihn nicht wirklich zum Bösen verführt, sondern habe ihn nur irre geführt. Und das reicht ja auch in vielen Fällen. Man muss ja den anderen nicht gleich böse machen, manchmal reichen einfach schon die Schnäpschen. Nicht? Also das kann man dann im Einzelfall sehen. Da muss man auch keine schwarze Magie machen oder auf dem Friedhof irgendwie in Neumondnächten Haare sammeln oder was. Nicht? So beim Liebeszauber, sondern das kann man dann anders machen. Nur, wenn der Verführte schuldig ist, ist der Verführer noch schuldiger. Deswegen ist die Frage, wann dürfen wir das überhaupt? Berngrün hat ja dazu seinen berühmten Roman geschrieben, vor Beginn des Krieges noch, im Himmel wie auf, nein, der Großtyrann und das Gericht. Wo da ein Renaissancefürst, der bringt eben einen seiner Leute um, weil der weiß, der muss also getötet werden, der spinnt Verrat und macht sich dann zugleich jetzt ein Vergnügen draus, den anderen zu sagen, die sollen jetzt den Mörder suchen. Und am Ende stellt ihn ein Mönch dann zur Rede und sagt, was erlaubst du dir hier, das darfst du nicht. Du darfst die Menschen nicht in so einer Weise hier erproben und in so eine Situation bringen, sowas darf nur Gott. Ein Stück weit steckt das als Problem bei uns immer drin, wenn wir in jeder Erziehung und auch in der Therapie, nicht, weil ich muss ja dem Menschen immer wieder zumuten, den nächsten Schritt, mit der Gefahr, dass es auch scheitert. Und da sind natürlich an all den Stellen zu fragen, Vorsicht, was habe ich da Netzen eingezogen oder so, wenn ich darf nicht hier den lieben Gott spielen und den anderen wirklich in dem Sinn so in Versuchung führen, dass ich sage, na gut, dann ist es eben passiert, das ist genau unerlaubt. Das ist gegen die Nächstenliebe und gegen die Demut und ist auch eine Verfehlung gegenüber Gott, so nach den klassischen geistlichen Lehrern.
Also unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem würde total anders aussehen, wenn nur dieser Aspekt berücksichtigt wird.
Stimme ihm völlig zu. Wie sieht unsere ganze Reklame aus? Nicht? Was wird da gemacht mit all diesen Mätzchen so zwischendurch, wo man ja gemeint hat, was erreicht man da subliminal nochmal? Nicht so diese Versuche mit diesen kurzen Einblendungen von Firmennamen, ob die Leute dann hinterher in der Pause mehr davon benutzen, was sich ja dann doch nicht herausgestellt hat, dass das funktioniert. Aber die haben sowas gedacht und unentwegt wird da ja überlegt, wie überliste ich die Leute? Der Übergang ist schwierig, nicht? Also die Griechen haben die Rhetorik ja für ein ganz wichtiges Fach gehalten, wo es eben, obwohl ein scharfer Unterschied zu machen ist, zwischen Überzeugen und Überreden. Nicht? Überzeugen heißt, wirklich auf die Einsicht und die Freiheit des anderen abzielen. Und Überreden heißt, bei den Schwächen anknüpfen. Und das Problem ist, dass unsere Schwächen sicher sind und unsere Stärken nicht. Deswegen ist die Werbung so erfolgreich und deswegen sind die Kirchen so in Gefahr, für die Verkündigung auch Werbemethoden zu benutzen, weil die ankommen. Das lassen die sich dann von diesen Büros da auch sagen, die sie dann da bestellen, nicht? Um da was ist. Für mich war das besonders deutlich von einer Reihe von Jahren der Mainzer Katholikentag, wo sie dann einen Flipper hatten, nicht? Anstatt ein Kreuz. Da war es also so massiv deutlich, das fand ich wirklich also ärgerlich. Das haben auch andere ärgerlich gefunden. Aber das ist so der Weg, nochmal, ich kann es nachvollziehen, denn, um es zu wiederholen, unsere Schwächen sind sicher, unsere Stärken nicht so ganz. Deswegen kommt Überreden besser an als Überzeugen wollen. Trotzdem diskreditiere ich ein Objekt, für das ich nur überredend werbe. Überhaupt, ich kann nicht für Jesus Christus werben, sondern den kann ich nur verkünden, sonst habe ich den schon beschädigt. Also das ist das falsche Bild, was dann da ist. Aber wo laufen da die Grenzlinien, nicht? Das ist genau das Problem. Also deswegen, das wäre wirklich zu fragen, wann wird eben so ein Überreden zu einer Versuchung? Nicht? Und wo es den Leuten vollkommen wurscht ist, die Hauptsache, sie haben das Geschäft gemacht. Auch das war früher anders, auch nicht immer bloß aus edelsten Motiven, weil man gesagt hat, was habe ich von einem kurzfristigen Gewinn jetzt? Ich will Kunden über längere Jahre haben und über Generationen oder so. Und das ist ja inzwischen zum wirklichen Kummer vieler Leute auch bei großen autonorien Firmen verschwunden. Die säße da genau mit drin. Die steckt nämlich da sofort mit drin. Und deswegen haben sie heute auch haufenweise Bücher über die Lüge, die sie positiv behandeln. Ich habe vor 2 Jahren in Dresden dazu zu reden gehabt, im Zusammenhang, hat die Oper, die haben so eine Oper gesendet, wo sowas so vorkam und haben zusammengearbeitet mit der dortigen, wir würden hier sagen, katholischen Akademie. Das heißt, bei dem Kathedralforum. Und die haben dann so 3, 4 Vorträge angesetzt über die Lüge. Ich hatte da auch zu reden, haben also natürlich gegen die Lüge geredet, ne? Moraltheologe hat geredet und dann hat eine Kollegin aus Leipzig geredet, die ein Buch geschrieben hat, eben über die Kunst der Lüge und sagt, das muss man nicht so übertreiben. Für die Griechen war das ja auch so. Der Odysseus ist ein viel gerühmter Lügner, dass der das also schafft und findet. Wenn die anderen so dumm sind, sind sie selber schuld. Also die behandeln die Lüge eher ästhetisch. Und dann erzählen die, man lügt 200 Mal am Tag jeder, weil wir alles einbeziehen, was jetzt nicht ganz wortwörtlich so ist. Also wenn mich jemand fragt, wie geht's mir, und dann sage ich, gut, weil ich, wenn ich ein Engländer wäre, könnte ich zurücksagen, wie geht's, nicht? Im Deutschen muss ich was anderes sagen, also sage ich gut. Aber der will gar nicht wissen, wie es mir geht. Und warum soll ich, der wäre sehr erstaunt, wenn ich ihm auf die Nase bände, wo es mich vielleicht gerade zwackt oder sonst wie. Ich sage, so war es gar nicht gemeint. Das zählen die aber alles zu Lügen. Und sagen dann, nein, nein, das soll man doch nicht so moralisch sehen, ein bisschen ästhetischer sehen. Nicht? Und dann landet das natürlich dort, wie ich dann auch sage, hinterher nenne ich auch den Mord als schöne Kunst betrachtet. Statt das so banausisch-ethisch zu betrachten, muss man gucken, mit welcher Eleganz das gemacht wird. Nicht? Das wäre doch eine andere, eine sublimere Betrachtungsweise. Und das sagen die eben gegen einen so primitiven ethischen Fundamentalismus. Und dann bringen sie die Bilder, wo es ja wirklich schief wird. Das ist ja ein Problem, das reicht ja bis in die Spaltung dazwischen den Konfessionen. Dass nämlich katholisch wir einen Unterschied machen zwischen Lüge und Falschaussage. Und das machen sehr viele evangelische Moraltheologen oder Ethiker nicht. Auch Kant nicht und auch Fichte nicht. Die sagen, das ist ja ein jesuitischer Trick und das hat keinen Sinn. Wir haben die Sprache, um die Wahrheit zu sagen und es ist einfach ein Fehlverhalten, wenn wir die Sprache benutzen und wir zerstören die Kommunikation, wenn wir die Wahrheit nicht sagen. Während wir sagen, natürlich kann man das missbrauchen, die Rede drauf, das ist klar, und da gehören haufenweise Jesuitenwitze hinein. Aber der Kern ist der, und da kann man, behaupte ich, auch eine Parallele bei Kant selber finden, nämlich beim Beispiel mit einem etwas zum ins Depot geben, Deponat. Also ich gebe jemandem meine Pistole ab und sage, pass auf die auf, wenn ich weiß, wenn die zu Hause liegen, vielleicht kommen die Kinder dran oder so. Und dann kommt so jemand zurück und ertappt da seine Frau beim Ehebruch und rennt völlig wütend zu dem Mann hin und sagt, meine Pistole hier. Und dann hat er auch nach Kant die nicht rauszugeben. Und so würde ich genauso sagen, gegen Kant, dass wenn da eben in der Nazizeit jetzt ein Gestapo-Scher gefragt, ob ich da einen Juden versteckt habe, dass ich da selbstverständlich Nein sagen darf. Denn wenn ich sage, Auskunft verweigert, dann kann ich gleich Ja sagen. Das ist ja ein Schmarrn. Und da sagen jetzt viele evangelische Theologen, dann muss ich eben lügen und dann bin ich so oder so sündig und Gott wird es schon in Ordnung bringen. Und dann sage ich als Katholik, das kann nicht gehen, das ist mein moralischer Bankrott. Wenn ich, ganz egal was ich mache, sündige, wie soll ich da eine Ethik unterbringen? Kann ich nicht, die können das, ich nicht. Also sage ich, dann muss es im einen Fall erlaubt, vielleicht sogar geboten sein. Das ist einfach eine Differenz. Und deswegen kann man eben dann in Hamburg hören, der lügt wie ein Katholik. Das, also das ist so ein Punkt, wo sich zuspitzt. Also ich bleibe dabei, im Englischen nennt man das oft White Lies oder so, nicht? Weiße Lügen, wir sagen Notlüge oder so ähnlich, nicht? Wo wir auch den Ausdruck so etwas verwischt benutzen. Bitte?
Aber ich meine, ist es nicht, dass wir in einer Welt leben, die so vom Bösen durchtränkt ist, dass ich oft nur die Wahl habe, einen Weg zu gehen, wo ich zwar aus dem Bösen herauskomme, aber nicht am Bösen vorbeikomme.
Mhm.
Das heißt also, das Böse ist eine solche geschlossene Kapsel um mich herum, dass ich aus ihr nicht herauskomme, natürlich nur mit fremder Hilfe, wenn ich sie nicht auch berühre.
Ist so. Also das ist genau, meine ich, eben der Unterschied zwischen der Sicht so auf Erbsünde und all das von der Reformation und von uns her. Und wo sie dann eben uns vorhalten, wir sind dann doch ein bisschen heidnisch und nehmen das nicht so in allem ernst. Wir würden tatsächlich sagen, unter einer so völligen Kapsel sitzen wir nicht. Also dieses berühmte Beispiel, Attentat auf Hitler, wo ja Bonhoeffer deutlich geschrieben hat, das ist eine Sünde gegen das fünfte Gebot, aber es nicht zu tun, würde Gott noch mehr kränken und beleidigen. Während ich zu denen gehöre, es gibt genug Leute, auch jetzt unter unseren, bei den Katholiken, die sagen, das hätte nicht sein dürfen, das Attentat, aber dann sind sie auch nicht dafür, das hätte nicht sein dürfen, aber es gibt genug, die sagen, nein, das war nicht bloß erlaubt, sondern sogar geboten und nicht, dass wir dann eine erlaubte Sünde tun, denn damit können wir nicht umgehen, sondern denen war das jetzt tatsächlich von Gott her im Gewissen geboten.
Ich meine, Luther redet ja in diesem Falle auch von dem Pecca Fortita.
Ja.
Und da meint er ja letztlich nicht, dass wir jetzt also kräftig sündigen sollen, sondern er geht ja von seinem Glauben an Jesus Christus aus. Und wenn ich in Christus begründet bin, dann kann ich auch Dinge tun, die gegen die Moral sind, sofern ich damit mein Gegründetsein in Christus nicht antaste.
Eben, so, ja, ja. So, ich meine ja zu wissen, dass dieser Text nicht sonst sagt er so. Ich meine, dass dieses Wort selber in die Seelsorge mit einem Skrupulanten gehört, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also habe ich es jedenfalls wiederholt gelesen. Und dann wäre es wieder eine Sache, wo was auch für katholische Seelenführer gilt. Wenn man das ansetzen würde, also über den Skrupulanten, dann sagt, dem muss ich einfach verbieten, bestimmte Dinge zu tun, sagen, das nehme ich auf meine Kappe und du machst das jetzt, was an sich nicht geht. Weil der Mensch muss ja selber mit seinem Gewissen entscheiden. Aber wenn einer so gestört ist, ich hatte so einen Studienkollegen, wir waren am Vormittag mit dem Rad unterwegs und mittags hat er gesagt, ich muss wieder zurückfahren, wir sind morgens um 8:30, da hat er einen Stein liegen lassen auf dem Radweg, den muss er wegräumen. Nicht? Also sowas ist wirklich schrecklich und ich war ja nicht dessen Seelenführer, ich konnte ihm nicht sagen, nein, wir fahren weiter und das lädst auf mich ab, nicht? Sondern eben umgedreht, nicht? Mal nichts zu wollen. Wenn sowas hingehört, das geht, aber in diesem anderen Sinn, dann sind wir in meinen Augen zu nah bei Kierkegaard, der sagt, das Religiöse ist die Suspension des Ethischen. Und so erklärt der das Isaak-Opfer. Also erstmal missversteht das falsch, dass es da um Mord und Totschlag geht, während es ja um eine Hoffnungsprobe geht. Abraham soll ja hoffen, dass Gott sein Wort hält und ihm in diesem Sohn, dem er ihm versprochen hat, auch die Nachkommen gibt. Das heißt, er musste hoffen, dass er von den Toten auferweckt wird. Und das können Sie lesen, sowohl im Römerbrief, 5. Kapitel, wie, da geht es allerdings mehr um die die Geburt Isaaks überhaupt im hohen Alter von den Eltern, aber im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, geht es um das Isaak-Opfer. Und da taucht das wieder auf. Der Abraham musste glauben an die Auferweckung der Toten. Also das, nochmal, da geht es also nicht um Mord, aber Kierkegaard legt das so aus. Kant sagt, er hätte nicht folgen dürfen. Sowas kann nicht Gott gebieten, der gebietet keinen Mord. Kierkegaard sagt doch, die Religion ist die Suspension des Ethischen. Und das wieder können wir nicht akzeptieren. Drewermann hat das zum Beispiel gemacht. Er hat gesagt, weil das beim Kierkegaard so steht, darf ich also unter Umständen abtreiben, um eine Ehe zu retten. Und das geht katholisch nicht. Und er begründet das mit Kierkegaard in seinen moraltheologischen Schriften. Also sagt, das Ethische kann aufgehoben werden durch das Religiöse. Also in dem Sinn, wie Sie es jetzt nun mal so zitiert haben. Und das ist eine gewisse Spannung.
Da kann man nicht sagen, dass der Wille Gottes noch anders ist als jede Ethik. Dass eine Ethik gewissermaßen immer eine menschliche Verbegrifflichung des Guten ist. Dass aber das Gute bei Gott etwas ist, was das irgendwann auch mal transzendieren kann.
Transzendieren schon, aber nicht bis zum Widerspruch. Also dann sind wir bei dem Punkt, Louis hat das so formuliert, wenn ich also sagen muss, was bei mir ein Kreis ist, ist bei Gott ein Viereck oder umgekehrt, dann können wir nicht mehr reden und dann ist Schluss. Und das war ja auch einer der Gründe, weswegen dann dass die Leute da gesagt haben, wir müssen eine Ethik aufbauen und eine Politik aufbauen, et si Deus non daretur. Denn auf die Theologen ist kein Verlass mehr. Wenn die das sagen, was ich schwarz nenne, könnte auch weiß sein und was rund ist und viereckig. Und Louis sagt, der Unterschied ist nicht zwischen rund und viereckig, sondern der Unterschied ist zwischen einem wirklichen Kreis und dem Versuch, was ein Kind malt, ein kleines Kind, wenn es einen Kreis zu malen versucht. Das gibt er schon zu. Also das Gute bei Gott über unsere ethischen Maßstäbe hinausreicht, sofort eingeräumt. Aber sie kann nicht dagegen sein. Und da bestreite ich, dass das menschliche Maßstäbe sind.
Ich meine, bei Luther ist es ja auch nicht so, dass er gewissermaßen das Religiöse als Fallbrief gegenüber dem Ethischen ansetzt, sondern es geht bei Luther ja immer um die Liebe Gottes in Jesus Christus.
Ja,
so ist. Und diese Liebe Gottes ist nicht transzendierbar. Also aus der kann man nicht heraus. Und sie ist gewissermaßen die Klammer oder auch das Brecheisen, je nachdem, mit dem jede Ethik auch rechnen muss.
Eben, also da sind wir uns einig. Jetzt kommt der nächste Schritt eben, wie geht das weiter? Dass wir jetzt eben sagen, diese Liebe kann von mir nicht das verlangen, was schon für den Verstand und für die Vernunft eindeutig verboten ist. Es gibt also Grenzfälle, wo man das nicht genau weiß, wo man dem so betrachten kann oder so betrachten kann. Aber wenn klar wird, dass die von der Vernunft her verboten sind, können sie da nicht aufgehoben werden. Das ist der Unterschied. Also darüber hinaus reicht's. Und ich muss darauf hindenken, da sind wir uns einig. Und jetzt kommt eben ist katholisch, aber die Vernunft da etwas stärker noch und eben nicht so zerstört wie nach ihrer Vorstellung. Und deswegen, ich finde das schon schmerzlich, bringen die Kirchen es eben auch bei uns zu Lande nicht mehr fertig, zu wichtigen ethischen Fragen mit einer Stimme zu sprechen. Das haben die anderen natürlich längst gemerkt und dividieren uns auseinander. Ob das der Lebensanfang ist, wo ich dann höre vom Kollegen Jüngel oder so, der sagt, wir sind eigentlich Biologisten, wenn wir sagen, das Leben beginnt mit der Verschmelzung der Gameten, sondern menschliches Leben ist nur angenommenes menschliches Leben oder alle möglichen Fragen, die da immer zur Debatte stehen, dass die uns inzwischen auseinander dividieren können, weil wir, wenn wir zu unserer Tradition jeweils stehen, hier nicht mehr zu einer Lösung kommen.
Das ist, ja, das ist die Frage, ja, ob in der evangelischen Theologie eben nicht gerade ein Absturz, ein unwissentlicher meines Erachtens Absturz in die Humanität stattgefunden hat.
Das ist der dritte Punkt, ja, Sie haben recht.
Und das hier klammheimlich Menschenliebe mit Gottesliebe verbindet.
So ist es. Da sind wir uns wieder ganz einig. Das meine ich auch. Das ist der nächste Schritt und das wird ja auch immer angeklagt, auch im Rückblick wieder so auf Kirchentage und so. Wie ist das wirklich mit dem ersten Hauptgebot? Ist das nicht längst abgeschafft? Sonst sind wir noch beim Menschen. Und da der Mensch ja so wenig also liebevoll ist und liebenswürdig ist, hält man sich dann lieber an die Robben oder an die, was da sonst noch so kreucht und fleucht. Nicht? Das ist dann nochmal so das nächste Problem, das ist wahr. Aber das ist schon eins, das gibt's hier bei uns auch, nur nicht so stark, weil eben noch so diese andere Klammer noch etwas mehr da ist. Aber gerade wenn wir an unserem Besten sind, also auf diesem anderen Punkt, sind wir eben hier auseinander. Und das finde ich einfach, ist halt so. Ist schmerzlich zu ertragen, denn man kann ja nicht vom anderen verlangen, also man kann nicht von ihnen verlangen, dass sie katholisch werden und ich lass mich nicht darauf ein, evangelisch zu werden. Nicht, das bleibt irgendwie stehen, das ist das Problem.
Aber ich meine, wenn es tatsächlich um die Liebe Gottes geht, ja, dann müsste man sich doch da wieder einig werden.
Ja, wie? Wenn eben der eine sagt, die Liebe verlangt dir das und der andere sagt, nein, die Liebe verbietet das in jedem Fall. Und beide meinen das besten Wissens und Gewissens und nach reiflicher Prüfung.
Man sollte nicht vergessen, dass Kain geschützt wurde und vielleicht wurde er geschützt, weil die Menschen zu sehr den Geist der Wache gefolgt
haben,
der Gesamtsituation neutral gegenübergestanden hat. Also da muss ich. Man muss eben anders
fragen. Stimmt, ja, nur jetzt müssen nur aufpassen, dass Sie jetzt nicht verschieben unsere Fragestellung. Denn Gott schützt zwar den Kain vor der Rache und dem Totschlag, aber er nimmt überhaupt, entschuldigt nicht den Mord oder sagt, das war hier in Ordnung oder verständlich. Also das bleibt unmissverständlich klar, während wir heute in der Gefahr sind, dass wir sagen, wie oft habe ich das schon erlebt bei so Debatten? Also ich rede zum Beispiel über die unerlaubte Abtreibung, dann sagen mir die Leute, sie sprechen jetzt sonst viel Frauen im Saal schuldig. Erstmal sage ich, wieso Frauen? Da gehören Männer auch noch dazu. Zweitens, habe ich überhaupt das Wort Schuld in den Mund genommen? Ich meine, hier haben wir jetzt von Schuld geredet, aber bei solchen Debatten rede ich überhaupt nicht von Schuld, weil Schuld ein Wort ist, der die Person angeht. Gut und böse ist das, was ein Einzelner gegen sein Gewissen tut und ich kann nicht ins Herz gucken, sondern als Ethiker rede ich von sittlich richtig und sittlich falsch. Und da sage ich, es ist also sittlich verboten, abzutreiben oder seinen Bruder umzubringen. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und dann sagt Gott, den behalte ich mir vor, den könnt nicht einfach ihr töten, das ist eine andere Sache. Aber der geht nicht hin und sagt, das war in dem Fall in Ordnung. Während wir uns heute so helfen, zu sagen, wenn wir den nicht verfolgen, ist es auch in Ordnung. Übrigens gerade an der Abtreibung ablesbar. Da ist immer noch unser oberstes Gericht und läuft noch mit der Fiktion rum und erzählt unentwegt, es sei verboten, aber nur straffrei gesetzt. Aber in Wirklichkeit dürfen sie nichts dagegen sagen. Die Kassen zahlen es und wir alle mit unseren Beiträgen. Auf allen Schritten geschieht das und ist mit. Und man darf inzwischen noch nicht mehr sagen, ist es illegitim, weil es ja in ein ganzes Beratungssystem eingeklammert ist. Ich darf nur sagen, es ist verboten. Aber nicht mehr illegitim und sonst wie. Und es muss gefördert werden und die Frauenärzte müssen das lernen und die Schwestern. Und es muss dafür gesorgt werden, dass das flächendeckend da ist. Das heißt, wir machen auch, wir sind dauernd dabei, auch die Taten zu rechtfertigen, wenn wir darauf verzichten, den Täter unschädlich zu machen. Und darauf antwortet genau nochmal Gott in der Kain-Geschichte. Er schützt den Täter. Aber er legitimiert in keiner Weise die Tat. Wir glauben, wir könnten die Täter nur dadurch schützen, dass wir die Tat legitimieren. Im engeren Bereich und im staatlichen. Ich glaube schon, dass man das so sagen muss, wenn man da hinguckt. Und da hält ja Hegel dann ganz strikt dran fest und sagt, der Verbrecher hat ein Recht auf Strafe. Er darf nicht, das ist beim berühmten Paragraph 100 seiner Rechtsphilosophie, ich darf also nicht ihn benutzen als Mittel der Abschreckung für andere. Ich darf ihn auch nicht einfach zum Objekt meiner Umerziehung machen, Therapie, das ist ja das, was dann der Singer Roth vorschlagen, sondern er sagt, nein, ich anerkenne ihn als Freiheitswesen, seine Verantwortung nur, wenn ich ihm auch die Möglichkeit schaffe, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Strafe zu tun, Sühne, Wiedergutmachung, damit er wieder ein von dort her ein anerkanntes und vollgültiges Mitglied unserer Gemeinschaft wird. Das gehört übrigens auch noch zum Vergeben. Die Frage ist, wessen Adresse das ist. Das hatte ich vorhin da noch weggelassen. Jetzt sind wir schon wieder über die Zeit. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt vielen